I am the Senate.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Auserwählten. Ich bin Kevin und ich sage willkommen zum dritten Bucketheads Senat. Dieses Forum rufe ich ja persönlich ganz gerne ein, wenn nach meinem Gefühl etwas Besonderes rund um Star Wars passiert ist. Und ich finde, es ist was Besonderes passiert. Wenn wir das hier aufnehmen, wird es von vielen im Moment die Filoni-Rede genannt. Und diese Rede tut nichts Geringeres, als eine Erklärung zu liefern dafür, was ist das Herz von Star Wars? Und dazu gehört, warum fühlen sich so viele von uns Star Wars so intensiv verbunden? Das ist alles drin in dieser sogenannten Filoni-Rede. Damit wird sich dieser Senat befassen. Und der Senat besteht heute aus, nein, nicht nur mir wie bei I am the Senate. Nein, ich habe zwei Senatoren aus unserer Gemeinschaft von Bucketheads gefragt, ob sie mit mir über das Thema reden wollen. Und dabei wollte ich ein gewisses Altersspektrum widerspiegeln, weil wenn es heute geht um, was ist das Herz von Star Wars und warum fühlen wir uns Star Wars verbunden, finde ich es persönlich spannend, Leute zu haben aus verschiedenen Generationen. Ihr wisst, ich bin so 40 plus und ich habe zwei Senatoren bei mir, die sind jünger. Senator Nummer 1 ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hi Kevin, schön dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Daniel, unsere Hörer kennen dich noch nicht. Du bist so, darf ich sagen, gut 10 Jahre jünger als ich.
Ja, passt mit 29. Noch habe ich keinen 3 davor.
Damit bist du ungefähr so alt, wie George Lucas war, als er Star Wars erfunden hat.
Ja, nur leider habe ich in meinem Lebenslauf noch nichts so Großartiges vorzuweisen, aber vielleicht kommt das ja noch.
Das könnte noch kommen. Ich darf sagen, du bist ein leidenschaftlicher Star Wars-Fan und du hast auch ordentlich was dahinter, ist immer so mein Gefühl, wenn wir diskutieren in unserem Discord-Server. Erzähl mal, was war deine erste Berührung mit Star Wars?
Also ich glaube, meine allererste Berührung mit Star Wars generell war irgendeine Spielzeugwerbung oder ähnliches. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, es kam damals 1997 die Special Editions nochmal im Kino und ich habe dann vermutlich meine Eltern und so weiter genervt, dass ich unbedingt in diesen Film will oder diese Filme. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber letztendlich bin ich dann mit meinem Onkel, der müsste damals so alt wie ich ungefähr jetzt bin, gewesen sein. Der hat mich dann mit ins Kino genommen und das war so meine erste richtige Begegnung mit Star Wars und ich glaube, das war damals wie so eine Droge, die man mir verabreicht hat und ich habe bis jetzt noch nicht genug davon bekommen.
1997, das war, hast du mir erzählt, als die Trilogie nochmal so als Triple am Stück im Kino gezeigt wurde.
Genau, ne? Und da wurde ich mitgenommen und ich konnte das damals auch noch gar nicht richtig alles begreifen. Da war irgendwie alles vermischt. Ich kann mich noch sogar gut erinnern an die Story. Da war ich noch 6 Jahre alt. Das müsste, glaube ich, im Mai gewesen sein, dann als die Filme kamen, wenn ich mich nicht alles täusche. Da müsste ich noch im Kindergarten gewesen sein und habe meiner Erzieherin damals erzählt vom Ende von Return of the Jedi. Und in meinem Kopf hat damals Luke den Todesstern zerstört, obwohl er nicht mal im X-Wing saß. Aber ich konnte das noch nicht mal auseinanderhalten. Aber das weiß ich echt noch richtig gut.
Als so ein Fetzen,
der hängen geblieben ist. Ja.
Ganz schön viel Stoff.
Also, man kann da, glaube ich, sehen, wie stark mich das damals dann beeinflusst hat, nachhaltig.
Ich hoffe nicht zu negativ, weil Empire Strikes Back ist ja echt ein düsterer Film. Und am Ende von Episode 6, Anakin mit seinem kaputten Kopf, ist auch kein schöner Anblick für einen 6-Jährigen. Hattest du da nicht Angst davor?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich war da vielleicht schon recht weit für mein Alter. Wenn ich dann bedenke, ich glaube, ich habe kurz nachdem die Filme dann kamen, habe ich mir die irgendwie von einem Bekannten auf VHS besorgt, von einem Bekannten meiner Eltern. Und mein Bruder, der 3,5 Jahre jünger ist wie ich, der musste dann zwangsweise mit mir die ganzen Filme gucken und bei mir auf meinem Fernseher. Also der war dann dementsprechend noch jünger und ja, ihm hat es, glaube ich, auch nicht geschadet.
Danke, Daniel. Der zweite Senator an meiner Seite heute Abend ist nochmal rund 10 Jahre jünger. Und heißt Joshua. Hallo Joshua.
Guten Morgen.
Guten Morgen?
Ja, morgen geht immer.
Was ihr nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen das heute auf an George Lucas Geburtstag. Am 14. Mai haben wir das aufgenommen. Es ist früher Abend und der Herr Joshua sagt guten Morgen.
Ja, das Alles nur Definitionssache.
Du bist mit deinen 18 Jahren, hast mir mal erzählt, du seist relativ spät zu Star Wars gekommen. Was ist denn relativ spät für dich?
Also relativ spät war für mich so circa mit 13, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mich den ersten Film wirklich gesehen, beziehungsweise eigentlich das erste Buch gelesen. Ich habe nämlich den ersten Teil als Buch gelesen. Ich habe nämlich vorher die Filme und insgesamt Star Wars fand ich immer so richtig kindisch. Ich habe das zwar in der Grundschule schon mitgespielt. Und da habe ich das erste Buch tatsächlich gelesen, weil ich Bücher sehr gerne mag. Und ich weiß noch, als ich dann den ersten Film gesehen habe, hat mich das total gewundert, dass es nur ein Podrennen gibt. Im Buch gibt es nämlich zwei.
Ach.
Ja, genau. Und dann habe ich den siebten Teil gesehen und dann nahm das so seinen Lauf.
Du hast Episode 1 gesehen, das war dein erster Film. Und hast dann aber, weil du dann gesagt hast, du hast dann Episode 7 gesehen, die dazwischen hast du aber schon auch gesehen.
Ja, ja, also mein vor Episode erster 7, Film war oder? Tatsächlich Episode 2. Also ich habe das erste Teil des Buch gelesen, dann alle anderen am Stück geschaut und danach den ersten und dann den siebten.
Also. Das ist ja auch eine wilde Geschichte. Und welcher Teil vom Star Wars liegt dir denn jetzt am meisten am Herzen? Ist das die Prequel-Trilogie?
Nee, das ist bei mir der achte Teil. Kann ich mich schon mal bei bestimmten Leuten sehr unbeliebt machen.
Ach nö, bei uns nicht.
Ja, aber ich kenne da so ein paar.
Also bei mir definitiv auch nicht.
Das hat bei mir, denke ich, auch viel damit zu tun, dass eben wie zum Beispiel Kevin jetzt du mit der Originaltrilogie aufgewachsen bist, ich eben quasi jetzt mit den Sequels dann zum Teil aufgewachsen bin und mir die deswegen sehr, sehr viel bedeuten.
Schön zu wissen. Also da merkt ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind da sehr unterschiedlich, auch was die Vorlieben angeht. Und warum kommen wir heute zusammen? Wir reden über diese sogenannte Filoni-Rede. Und lass uns nochmal schnell einordnen, was das eigentlich genau ist. Es ist erschienen auf Disney Plus exklusiv, wenn wir das hier aufnehmen. Gibt es diese Disney Gallery, heißt das. Das ist eine Serie von, ich dachte eigentlich Behind the Scenes von The Mandalorian. Da sitzen die Regisseure zusammen in einem Kreis und andere Leute sitzen teilweise auch dabei, so wie Kathleen Kennedy, die Chefin von Lucasfilm, und reden eigentlich über The Mandalorian. Und in dieser zweiten Folge von der Disney Gallery nahm die Diskussion eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Das wurde dann sehr grundsätzlich, nämlich Dave Filoni, einer der wichtigsten Leute, die heute Star Wars machen, inhaltlich. Das ist ja derjenige, der mit George Lucas zusammen schon The Clone Wars geschrieben hat, der dann später verantwortlich war für The Clone Wars und Serien wie Rebels und bei Resistance auch eine wichtige Rolle gespielt hat und bei The Mandalorian heute auch. Also jemand, der sich seit Jahrzehnten mit Star Wars beschäftigt, der sehr gerne betont, dass er eng mit George Lucas zusammengearbeitet hat und auch viel von ihm gelernt hat. Und er stellt auch immer George Lucas so in den Vordergrund, das war alles George Lucas Idee. Das bin nicht ich, der das hier macht, sondern das ist George. Und wenn ihr kein Bild vor Augen habt, auf unserem Cover von dieser Folge ist da drauf, das ist der Herr mit dem Cowboy-Hut. So, dieser Dave Filoni sagt in dieser zweiten Folge von der Disney Gallery Wichtiges über das Herz von Star Wars. Und das will ich mit euch beiden auseinandernehmen, was er da sagt und was das mit uns gemacht hat und was das für Star Wars insgesamt bedeutet. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Wie habt ihr denn diese Disney Gallery Folge 2 gesehen? Daniel, fang du mal an. Wie hast du die gesehen und was hat sie mit dir gemacht?
Es war ein typischer Samstagmorgen. Ich bin ein bisschen länger im Bett liegen geblieben wie sonst und habe dann auf unserem Discord-Chat gesehen, dass du geschrieben hast, oh, wer hat schon die Folge gesehen? Da dachte ich schon, da passiert mit Sicherheit irgendwas Außergewöhnliches. Habe mir dann die Folge eingeschalten und eigentlich sind es ja auch nur so die letzten 10, 12 Minuten. Und ja, als ich das gesehen habe, war dann auch schon so, wow, krass, mit sowas hätte ich nicht gerechnet in so einem Format, wo man eigentlich eher mit Behind-the-Scenes- und Making-of-Zeug zu Mandalorian rechnet und dann kommt da so eine grundlegende philosophische Einordnung oder Interpretation von Star Wars und hat mir auch irgendwie nochmal ein neues Licht auf die Prequels geworfen.
Und Joshua, du? Wie hast du das gesehen und was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich bin so ein schlimmer Mensch, der manchmal Serien schaut, während er zockt. Habe ich gerade eine Runde Battlefront gespielt und das schön auf dem zweiten Bildschirm geschaut. Und dann ging seine Rede los und ich war so baff davon. Ich habe nur noch auf den anderen Bildschirm geschaut und da kam schön die Nachricht, you have been removed from the game for being idle too long. Ich habe gar nicht mehr gespielt, sondern nur noch geschaut. Weil Also damit habe ich halt auch echt nicht gerechnet. Und das war immer so, man hat das immer so im Kopf so ein bisschen, aber so direkt ins Gesicht gesagt und so gut zusammengefasst. Das war echt einfach nur krass. Habe ich auch nicht mitgerechnet.
Ich saß da auch morgens oder vormittags, muss es eigentlich gewesen sein. Ich habe so eine Angewohnheit, ich lasse mir gern von meinem Frühstück morgens immer so ein bisschen Müsli übrig oder das ganze Müsli, was ich mir da vorbereite, und esse es dann als zweites Frühstück später nochmal so gegen 23:30. Setze ich mich dann auf die Couch und gucke dann gerne was dabei. Und das war dann in diesem Fall die zweite Folge von The Disney Gallery. Und ich war platt. Ich war so beeindruckt. Erstmal, es war ja nicht nur Dave Filoni, der da was von sich gelassen hat, sondern direkt vorher Carl Weathers, der Schauspieler, der in The Mandalorian Greef Karga spielt, hat mich auch umgehauen mit dem, was er gesagt hat. Der entfaltet da eine Tiefe, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich konnte ja, das wisst ihr, wenn ihr unsere Besprechung mit Lasse gehört habt über die The Mandalorian Staffel 1, habe ich so klar gemacht, dass ich den Carl Weathers für mich persönlich gar nicht so einordnen kann. Was ist das für ein Typ? Natürlich weiß ich, dass der in Rocky Apollo Creed gespielt hat und so. Aber dass der eine persönliche Bindung an Star Wars hat, in dieser Art, war mir nicht klar. Und damit hat er mich überrascht. Und was Filoni dann von sich gegeben hat, hat dem echt nochmal die Krone aufgesetzt. Lasst uns das jetzt mal im Einzelnen durchgehen, wo wir jetzt unsere Grundhaltung dazu dargestellt haben. Ich möchte anfangen mit dem Carl Weathers. Der redet dort über den Helden, der in uns allen steckt.
I guess inside of all of us, there is that hero that's on that journey. And in search of and the connection to father and to the father at large, the greater father.
Wir sind alle in gewisser Weise ein Held, der einen Weg beschreitet. Und dieser Held sei dabei auf der Suche nach oder einer Verbindung mit dem Vater, dem großen Vater. Carl Weathers bezieht das natürlich auf Luke und Vader irgendwie und auf Anakin, der keinen Vater hat, darum geht es später auch. Und mich hat halt echt überrascht, dieses Vater und der große Vater. Carl Weathers steht da vor der Kamera und macht dann so eine ausladende Geste, als er großer Vater sagt, als wenn er das ganze Universum meint.
You know, the connection to all that is and how we access that and how we utilize that and ultimately how that informs us and how we continue our journey as a result of that information.
Ich verstehe das so, alle Umstände, die unser Leben irgendwie beeinflussen. Das sind auch Zwänge, familiär, wirtschaftlich, politisch, moralisch, alles irgendwie, was auf einen einwirkt. Und dieser Kampf, diese Zwänge, sagt Carl Weathers, erschaffen Konflikte in uns. Und diese Konflikte können uns davon abhalten, weiter den Weg des Helden zu gehen, den wir eigentlich gehen müssten. Und dazu zeigt diese Disney Gallery Bilder von Luke auf Dagobah, der sagt, ich kann doch nicht meinen eigenen Vater töten. Und dann Obi-Wan, der sagt, dann hat der Imperator schon gewonnen. Du warst unsere einzige Hoffnung.
I can't kill my own father.
Then the Emperor has already won. You were our only hope.
Also hier ist Star Wars für Carl Weathers ein Beispiel dafür, wie wir im Alltag es manchmal nicht schaffen, unseren Weg zu gehen, weil uns irgendwas davon abhält, irgendwelche Zwänge. Und dann kommt das Nächste, und da möchte ich eure Meinung gerne dazu wissen. Carl Weathers sagt,
It's kind of remarkable that a creative force has the foresight and the understanding of something that I didn't quite get, you know, when I was in my early 20s.
Mit Anfang 20 konnte ich noch nicht begreifen, was dieses kreative Kollektiv, er spricht da von einem Force, das übersetze ich für mich kreatives Kollektiv, um George Lucas schon begriffen hat, als es 1977 diesen Film gemacht hat, in New Hope, beziehungsweise Star Wars. Das konnte ich Carl Weathers mit Anfang 20 gar nicht begreifen, was die da erzählen. Und das begreift man erst, wenn man sich weiterentwickelt hat. Dann könne man sich immer besser verknüpfen mit dem, was an Botschaften schon in diesem ersten Star Wars Film drinsteckt.
For many of us, I guess, you know, the more we studied or grew or became maybe a little more evolved, we could then relate to what George Lucas was saying in a movie that was about so much more than what that movie appeared to be about.
Hattet ihr mit so einem Statement von Carl Weathers gerechnet?
Ich für meinen Teil überhaupt nicht. Mir ging es da ähnlich wie dir. Ich konnte den Carl Weathers auch nicht wirklich einschätzen und dachte eigentlich eher so, ja, ist halt ein bekannter, routinierter Schauspieler, der gut so diese typische Charakterrolle vom Gildenanführer der Kopfgeldjäger spielt und dass er einfach verpflichtet wurde und so einfach der Schauspieler ist, der halt kommt, seinen Job macht. Aber dass er dann sowas raushaut, war natürlich überraschend.
Und gerade dieses mit Anfang 20 konnte ich noch nicht begreifen, was George Lucas und seine Leute damals schon wussten und in einen Film gepackt haben. Joshua, du bist ungefähr in dem Alter. Kannst du das nachfühlen, was der Carl Weathers da sagt?
Ja, also auf jeden Fall. Und vor allem so insgesamt, wenn man halt jünger ist, man muss auch erstmal verstehen, was in dem Film so alles drinsteckt. Also ich habe das auch meiner Schwester gezeigt und sie fand halt die Lichtschwerter cool, aber sonst versteht sie halt noch nicht viel. Und ich glaube, das lernt man halt, wenn man auch älter wird und einfach mehr Erfahrung hat. Und ich glaube auch, dass ich noch lange nicht alles an Star Wars so, wie er es gesagt hat, mit meinem Leben verbinden kann. Und das Schöne ist, dass man darauf so jetzt blicken kann und sich darauf freuen kann. Das fand ich sehr schön, wie er das formuliert hat.
Das ist wirklich so, weil genauso geht mir das auch. Ich verbinde mich sehr stark mit dem, was Carl Weathers da sagt. Für mich war Star Wars gerade in dem Alter hauptsächlich X-Wings und Lichtschwerter und TIE Fighter und Darth Vader und Raumschiffe, die schnell fliegen. Das war für mich das Wichtigste. Und ich persönlich habe meine Botschaften fürs Leben nicht aus Star Wars gezogen, sondern in diesem Alter als Teenager vor allen Dingen noch in der wichtig prägenden Phase tatsächlich aus Star Trek. Weil ich habe die Next Generation gesehen damals, die lief im ZDF und dann habe ich mir die aufgenommen auf VHS und habe da viel Spaß mit gehabt und habe da viel moralische Lehren rausgezogen. Joshua, du machst warum?
Nee, das war nur gerade der Running Gag unter Freunden von mir, dass wir jede Star Trek Fans als Verräter bezeichnen immer. Weil Star Trek mehr mögen als Star Wars.
Ich stehe Star Trek nicht feindlich gegenüber, aber außer, dass ich es mal mehr oder weniger das ein oder andere davon gesehen habe, kann ich dazu auch nicht viel sagen.
Es hat mir viel gegeben an moralischen Grundfesten und an Ideen, dass es möglicherweise eine gute Zukunft gibt, für die es sich lohnt zu arbeiten und für die es sich lohnt zu leben, die besser ist als das, was wir im Moment haben und in Aussicht haben auch. Also nicht, dass wir jetzt in dem Mitteleuropa, in dem wir sind, sind wir ja geschichtlich gesehen relativ, geht es uns ja echt gut mit unserem dauerhaften Frieden, den wir genießen seit Jahrzehnten. In einer relativ festen Struktur geht es uns natürlich gut. Aber Star Trek hat ja diese Utopie aufgemacht von einer Föderation der Planeten und einer Erde, wo es kein Geld mehr gibt und kein Streben nach Reichtum, sondern jeder ist in der Lage, das zu machen, was er möchte beruflich. Potenziell zumindest. Natürlich muss man dafür auch Leistung bringen. Aber man musste sich im Grunde keine Sorgen machen ums Überleben, weil genug Ressourcen da waren und ein gutes Sozialsystem, um alle Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Und das verbunden mit einem hohen moralischen Kodex und so Leuten wie Captain Picard, die einfach super Typen waren, die auch dunkle Seiten hatten und die mit sich gerungen haben. Von denen konnte ich lernen. Und das habe ich in dieser Art in Star Wars lange nicht gesehen. Das kam erst später.
Ich glaube, bei Star Wars ist das Ganze einfach unterschwelliger. Niemand, der Star Wars zum ersten Mal sieht, wird sofort sagen, oh, das steckt voll mit moralischen Sachen oder mit Philosophie. Aber ich denke, jeder, der sich dann länger mit Star Wars beschäftigt, findet dann irgendwann den, ich sag mal, versteckten Kern. Und das ist wahrscheinlich auch das, was so viele Leute so lange an Star Wars hält. Weil wäre es einfach nur ein Sci-Fi-Action-Film, glaube ich, würde heute niemand mehr so über die Originaltrilogie reden oder allgemein über Star Wars, wie es immer noch getan wird.
Ja, und das Tolle daran ist ja auch, dass es so viel gibt, dass jeder auch so sein eigenes daraus ziehen kann und einfach jeder das findet, was eben er gerade braucht und was zu ihm passt.
Genau, aber der Filoni schält da noch einen gewissen Kern raus, der so ein bisschen universeller ist. Und da gucken wir jetzt drauf. Der Ausgangspunkt für Dave Filoni ist Episode 1, das Duel of the Fates, also Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn auf Naboo gegen Darth Maul. Und Dave Filoni erzählt da, dass es aus seiner Sicht in erster Linie um Anakins Zukunft geht in diesem Duell. Nicht um Qui-Gons Überleben, nicht um den Tod von Darth Maul, sondern in erster Linie hängt da dran an diesem Duell Anakins Zukunft.
In Phantom Menace, you're watching these two Jedi in their prime fight this evil villain. Maul couldn't be more obviously the villain. He's designed to look evil, and he is evil. And he just expresses that from his face all the way out through the type of lightsaber he fights with. What's at stake is really how Anakin's going to turn out. Because Qui-Gon is different than the rest of the Jedi, and you get that in the movie. And Qui-Gon is fighting because he knows he's the father that Anakin needs. Because Qui-Gon hasn't given up on the fact that Jedi are supposed to actually care and love, and that that's not a bad thing. The rest of the Jedi are so detached and they've become so political that they've really lost their way.
Filoni sagt, Qui-Gon sei der Vater, den Anakin eigentlich braucht, weil Qui-Gon glaubt daran, dass Jedis Herz zeigen sollten und Liebe, und die anderen Jedis seien von diesem Weg abgekommen, weil sie so losgelöst seien von allem in der Welt.
So he's fighting for Anakin, and that's why it's the duel of the fates. It's the fate of this child. And depending on how this fight goes, Anakin is gonna, his life is gonna be dramatically different. So Qui-Gon loses, of course. So the father figure, because he knew what it meant to take this kid away from his mother when he had an attachment, and he's left with Obi-Wan. He's a brother to Anakin eventually, but he's not a father figure. Mm. That's a failing for Anakin. He doesn't have the family that he needs. He loses his mother in the next film. He fails on this promise that he made, mother, I will come back and save you. So he's left completely vulnerable. And Star Wars ultimately is about family. So that moment in that movie, which a lot of people I think diminish into just, oh, it's just a cool lightsaber fight, but it's everything that the entire three films of the prequels hangs on.
Mit Qui-Gons Tod wird Anakin dann diese Vaterfigur weggenommen, die er eigentlich braucht. Deswegen sei dieses Duell in Episode 1, das Duel of the Fates, so entscheidend für Anakins Schicksal und damit für die gesamten Filme, die danach kommen. Habt ihr Qui-Gon Jinn als potenziellen Vater für Anakin gesehen vor dieser Filoni-Rede?
Ich tatsächlich überhaupt nicht. Als ich das jetzt gesehen habe von Dave Filoni und das so erklärt, war das dann irgendwie einleuchtend und ich fand es auch sehr gut, aber ich habe das tatsächlich noch nie so interpretiert. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht oder gut ist, das ist einfach sehr interessant, wie er das sieht. Aber ob ich das auch so genau sehe, das muss ich tatsächlich nochmal überlegen, weil ich persönlich finde, dass Qui-Gon halt nicht so eine enge Beziehung zu Anakin hatte, weil sie sich jetzt halt auch nicht so lange kannten.
Er hätte es werden können. Das ist ja der Gedanke, den Filoni hat. Ne? Er hätte der Vater werden können, den Anakin gebraucht hätte. Daniel, wie ging dir das?
Meine Gegenfrage wäre dann eher, ob Qui-Gon selbst sich der Rolle, die ihm jetzt Filoni so anredet, bewusst war. Mich würde interessieren, was hat Qui-Gon letztendlich dazu bewegt, wirklich Anakin mitzunehmen? War es wirklich, dass er die Vaterrolle von ihm aus Zuneigung erfüllen wollte, oder hat er einfach nur einen kleinen Jungen gesehen, der unglaublich stark in der Macht war, der hohe Midichlorianer-Werte hatte und ihn da irgendwie als besonders ansah, oder ging es ihm wirklich um diese persönliche Bindung, die sich da eventuell im Laufe von Episode 1 entwickelt hat? Da bin ich mir selber auch noch nicht so ganz sicher, wie das da jetzt letztendlich sein soll.
Mir ist da der Film auch nicht eindeutig genug. Also völlig klar ist, dass Qui-Gon Anakin sieht als jemand Besonderes, um den man sich kümmern muss, wegen dieser hohen Anzahl von Midichlorianern. Und Qui-Gon ist ja überzeugt, Anakin ist der Auserwählte. Und ja, Filoni hat schon recht, wir sehen, wie Qui-Gon da auf Schmie Skywalker guckt und wie traurig Anakin ist, dass er von seiner Mutter dann weggeht. Dass wir sehen, dass Qui-Gon das zumindest wahrnimmt. Aber Qui-Gon sagt nicht explizit, ach, der arme Junge hat jetzt keine Mutter mehr, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass er die Liebe kriegt, die er braucht. Das sagt der so nicht. Er verkörpert das so ein bisschen durch seine Körpersprache, die er Anakin gegenüber einnimmt, aber jetzt auch nicht super warmherzig, nämlich das war ja. Ich habe Qui-Gon Jinn immer als Mentor gesehen, nicht für Anakin, sondern für Obi-Wan. Ich dachte, als Qui-Gon stirbt, verliert Obi-Wan hier seinen Mentor und seinen Meister und damit nimmt Obi-Wans Leben eine schicksalhafte Wendung. Obi-Wan bekommt jetzt die Verantwortung, den Chosen One auszubilden. Das stimmt ja auch, aber dass Anakin mit Qui-Gons Tod dann auch eine Vaterfigur verliert, die auch nicht ersetzt wird. Obi-Wan ist ja so ein Bruder mehr für Anakin, betont ja Filoni auch, sondern kein Vater. Und als Bruder kann Obi-Wan den Vater ja nicht ersetzen. Er sagt ja auch auf Mustafa, I failed you, Anakin. Und das ist in den Filmen alles drin, das sehe ich ja auch. Es ist mehr als ein cooler Lichtschwertkampf. Und wenn ich bereit bin, das zu sehen, ja, dann werden die Filme jetzt auch noch wertvoller für mich. Ich kann das durchaus annehmen, diesen Gedanken, dass Qui-Gon so eine Vaterfigur für Anakin hätte werden können. Und das habe ich bisher tatsächlich so nicht gesehen. Ich bin eigentlich dankbar für den Gedanken.
Und ich finde, man sieht auch, wenn man sich dann nochmal Episode 2 anschaut, dass Anakin nach so einer Vaterfigur sucht, weil er sagt ja auch zu Obi-Wan, you are like a father to me. Er sucht in ihm, glaube ich, so diese Art Vater, aber vielleicht findet er die eben nicht so ganz, sondern eher eben so eine Art Bruder, wie das Filoni gesagt hat. Das passt dann auch ganz gut so insgesamt zusammen.
Was mir noch so aufgefallen ist, ist einfach, als Filoni meint, dass Qui-Gon quasi gegen die Regeln des Jedi-Rats verstößt, weil er Liebe und Zuneigung nicht als was Schlechtes ansieht, sondern es eher fördert. Ich finde nicht, dass Obi-Wan da komplett das Gegenteil ist. Ich meine, man sieht es jetzt vielleicht in den Episoden nicht so extrem, aber wenn ich jetzt gerade auf die letzte Staffel Clone Wars mich beziehe, wo ja mehr oder weniger gezeigt wird, dass Obi-Wan auch von der Liebesbeziehung zwischen Anakin und Padme Bescheid wusste, bei der einen Szene, als Rex Schmiere steht, damit Anakin mit ihr, ich nenne es mal, Weltraum skypen kann. Und da war es ja auch nicht so, dass er da das komplett kritisiert hat oder ihn verpfiffen hat oder irgendwas, sondern ihm eher zur Seite gestanden ist und einfach nur seinen typischen zynischen Obi-Wan-Kommentar abgelassen hat.
Richtig.
Also gehe ich da zumindest für meinen Teil nicht voll mit, dass quasi Qui-Gon so eine andere Art von Mentor dann gewesen wäre, dass das jetzt Anakin im Umkehrschluss vor der dunklen Seite gerettet hätte und vor seinem Schicksal bewahrt hätte.
Mhm. Halten wir mal fest, wir waren überrascht von diesem Ansatz, Qui-Gon Vater für Anakin, und wir wissen noch nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Ne?
Genau.
Filoni fährt ja dann fort, dass Anakin in Episode 2 ja auch noch seine Mutter verliert und dadurch werde er komplett verwundbar, weil er eben weder Vater noch Mutter hat. Und deswegen sei das Duel of the Fates der Anker, an dem alle drei Prequel-Filme hängen. Ich konnte das immer nachvollziehen, ja, dass Anakin verwundbar ist, weil ihm gewisse Leute fehlen. Vor allem, als seine Mutter stirbt. Zusätzlich zu dem, dass er allein ist, dass seine Mutter weg ist, entstehen ja so viele negative Gefühle in ihm. Wut und Hass, und er tötet die Sandleute. Und das ist schon so der Pfad der dunklen Seite, den er da einschlägt. Und in diesen Momenten sind seine Stützen nicht da. Padme ist weg, Obi-Wan ist weg, Klammer auf, Ahsoka ist weg. Und das sind so diese Was-wären-wenn-Momente, die ich immer so mag. Ja, was wäre, wenn jetzt hier Qui-Gon noch gelebt hätte und Anakin ausgebildet hätte? Was wäre gewesen, wenn Ahsoka nach dem Tod von Count Dooku doch nochmal mit Anakin gesprochen hätte, so. Da denke ich immer ganz gern drüber nach, aber es ist irgendwie auch unzulässig, das zu machen.
In Bezug auf Episode 2, wo du es gerade sagst, finde ich das dann auch wieder mit dem Duel of the Fates sehr passend, weil als Anakin eben zu den Sandleuten fährt, hört man eben das Duel of the Fates. Und als er dann die Sandleute abschlachtet, hört man ja auch Qui-Gon im Hintergrund, Anakin, no. Als man da Yoda meditieren sieht. Und das würde die ganze These dann, finde ich, auch wieder stützen und macht das schon irgendwie auch passend und stimmig für mich.
Ja, ein guter Punkt. Also gerade das musikalische Unterstreichen und dass wir ausgerechnet Qui-Gon dann hören, der Anakin No ruft. Es scheint durchdacht zu sein. Filoni macht dann weiter mit dem Unterschied zwischen Anakin und Luke. Und er schildert dann Episode 6, dass aus seiner Sicht Luke durchaus bereit wäre, auf die dunkle Seite zu wechseln. Als er vom Imperator angeboten bekommt, nimm deine Waffe, streck mich damit nieder.
I believed Luke would turn to the dark side in Return of the Jedi. I believe that was on the table. I believe that he would kill the Emperor. And because of the way George arranged the story, I knew that was the wrong thing to do. When he's saying, you know, you want your weapon, you know, strike me down, I am defenseless. He wants him to give into his anger. He wants him to give in his hate. And the fear, the structure that George has laid out in all the movies is coming to fruition now.
Luke ist bereit, den Imperator niederzustrecken. Und Filoni fährt dann fort, was Luke rettet in diesem Moment ist.
Is not his connection to the Force. It's not the powers he's learned. It's not all these things that are an advantage to him. That's gotten him to the table. But what saves Luke is his ability to look at all that and look at his father and say, no, I'm going to throw away this weapon. I'm not going to do that. I'm going to let that go and be selfless. And he says, you know, I am a Jedi like my father before me. But what he's really saying, and why we connect, I connect so powerfully to it, is like he's saying, I love my father. And there's nothing you can do that's going to change that.
Nicht seine Verbindung zur Macht, nicht die Kräfte, die er gelernt hat, sondern die Fähigkeit, seinen Vater anzuschauen und dieses Suchen nach Macht loszulassen. Und Filoni wird dann sehr emotional, das merkt man da, als er sagt, I love my father und du kannst nichts tun, das zu ändern, Imperator. Und der Imperator würde diese Verbindung nicht verstehen. Warum, Luke, greifst du nicht zu? Ich biete dir Macht an. Was du hier machst, das kapiere ich nicht, ja, das mit dem Vater.
And the Emperor can't understand that connection. Why wouldn't you take this? I'm offering you power of the galaxy. Why wouldn't you take this? And Anakin then in that moment has to decide to be the father that he's never had. He has to give up all the power of the galaxy and save his son. And that's the selfless act that he does in return for his son. And that's what saves him.
Vader ist dann in der Rolle, dass er zu dem Vater werden muss, den er nie hatte. Er gibt die Herrschaft auf, die er hat, an der Seite des Imperators, um seinen Sohn zu retten. Und diesen Bogen spannt Filoni von Episode 1 bis Episode 6.
The son said, the father said, the son. And it works out perfectly. And I draw that line all the way from Phantom Menace to Jedi. That's the story of Star Wars.
Wie könnt ihr damit umgehen? Wie verbindet ihr euch damit?
Ich für meinen Teil finde den Teil der Erklärung wirklich sehr gut und für mich war eigentlich auch immer so die Beziehung, gerade jetzt Empire Strikes Back und Return of the Jedi zwischen Luke und Vader, so für mich eins der Kernstücke von komplett Star Wars und auch meine Lieblingselemente. Und ich finde es wirklich schön, wie er das so darlegt, dass quasi nicht die Macht oder irgendwas Sonstiges, sondern einzig und allein die Liebe zu seinem Vater oder beziehungsweise von Vader aus die Liebe zu seinem Sohn diesen mächtigen Imperator letztendlich stützen, der sich so auf seine Macht verlässt und so überheblich ist. Und ja, das hat er wirklich sehr schön dargelegt und da gehe ich in dem Fall eigentlich voll mit, kann ich so unterschreiben.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich finde es auch so eine ganz wichtige Botschaft von Star Wars, dass eben die Liebe einfach das Dunkle besiegen kann. Und das ist ja auch so in nicht nur der Literatur, so insgesamt in Geschichten ganz oft so. Und da kommt mir wieder Harry Potter in den Sinn, wo eben Dumbledore zu Voldemort sagt, es gibt eine Kraft, die du nicht verstehen kannst. Und das ist eben die Liebe. Und das ist beim Imperator, finde ich, genauso. Der versteht das eben nicht und der kann das auch nicht verstehen. Und so kann man ihn eben besiegen.
Da zieht Filoni dann den Bogen zu uns auch und er meint, genau deswegen liegt uns Star Wars am Herzen. Es seien nicht die X-Wings, nicht all die Dinge, mit denen wir, sagt er wörtlich, Star Wars dekorieren.
It's all part of like why it works and why we care. It's not about X-Wings, it's not about all these, the things we decorate Star Wars in. It's important, it's part of the genius of it.
Diese Dinge seien wichtig. Ein wichtiger Teil für die Genialität von Star Wars, die X-Wings und das Piu-Piu und die Laserschwerter. Aber unsere Seele reagiere auf diesen Schicksalsbogen mit dem Vater, mit Luke und dem Vater. Filoni sagt dann weiter, wir wollen nicht nur einen Actionfilm sehen, wir wollen richtig erhoben werden.
We don't just want an action movie, we want to feel uplifted. And Star Wars is an adventure that makes you feel good, you know. It makes me feel like, wow, I want to be a part of that.
Star Wars sei ein Abenteuer, das einem gutes Gefühl gebe und man möchte ein Teil davon werden. Geht euch das auch so? Erhebt euch Star Wars? Guckt ihr das, damit ihr ein gutes Gefühl bekommt und wollt ihr ein Teil davon werden?
Definitiv zum Teil. Also ich würde jetzt nicht unbedingt immer sagen, ein gutes Gefühl. Auch die traurigen Momente können einem letztendlich irgendwas geben. Ich weiß nicht, wie Joshua das sieht, aber er ist ja auch, wie ich, großer Fan von Episode 8, der ja ziemlich kritisch aufgenommen wurde. Aber da ist zum Beispiel jetzt in der Sequel-Trilogie, nachdem ich alle drei Episoden mehrfach gesehen habe, mein absoluter Lieblingsmoment, das Gespräch zwischen Yoda und Luke. Da saß ich wirklich im Kino, neben mir ein Kumpel, wir waren beide, glaube ich, schon so ein kleines Tränchen im Auge. diese intimen Momente, wo dann so ein alter Meister, ein alter Freund, den wir selber schon unser ganzes Leben lang kennen, zurückkommt und gibt dann unserem gefallenen Helden so den letzten Anstoß, doch wieder auf den richtigen Weg zu finden. Und das ist für mich genau das, was Star Wars ausmacht und warum ich Star Wars so liebe.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Und auch, muss ich kurz ein bisschen vorgreifen, was Dave Filoni als allerletztes sagt. Remember to make the stories hopeful.
George has this hopeful story, and it's something that he's reiterated most times I've seen him, you know, after we've been making things without him, is remember to make these stories hopeful. Mm. Remember to give that to kids, because they really need it. And so that's just something to keep in mind.
Das ist einfach ja. Das, was ja in dem Moment passiert. Also auch einer meiner Momente, der mir da gleich einfällt, ist, als Leia am Ende von Episode 8 da sitzt und sagt, es ist vorbei, the spark is out, und dann kommt eben Luke nochmal rein. Und das ist einfach so ein Moment, da merkt man, die Hoffnung ist eben nicht gestorben und sie wird eben auch nicht sterben. Und es gibt immer jemanden, der für das Gute kämpft und der für das Gute steht. Und deswegen finde ich es einfach ganz toll. Und das bedeutet dann auch einfach Star Wars generell für mich und ich denke auch für viele andere.
Ja.
Und inwiefern möchten wir dann ein Teil davon werden, so wie Filoni das sagt? Sind das wir, die wir Star Wars Spiele spielen? Sind das wir, die wir uns ein Kostüm anziehen und in Plastik rumrennen und als mit Stormtrooper-Helm auf, wenn wir uns das leisten können? Ist es das oder ist es noch was anderes?
Also ich glaube einfach, die Gemeinschaft an sich, so wie wir uns jetzt zusammengefunden haben, würde Star Wars nicht geben, würden wir drei hier nicht sitzen, du würdest deinen Podcast nicht haben. Und irgendwie, finde ich, verbindet Star Wars viele Leute auf der ganzen Welt, die sich eigentlich fremd sind, aber man ist zugehörig, fast schon wie so eine Art Religion. Also wenn man irgendwo jemanden trifft und der hat ein Star Wars T-Shirt an und sagt ihm, hey, cooles T-Shirt, und schon kann es sein, man kommt in ein Gespräch und ist einfach irgendwie, egal wie verschieden man ist, auf einer gewissen Ebene denkt man gleich.
Ja, und da ist auch diese Botschaft von Star Wars, wie er auch sagt, finally it's about family. Das ist ja auch so, die ganzen Star Wars Fans ist ja auch wie eine große Familie eben. Und auch wenn jemand zum Beispiel Episode 8 nicht mag, finde ich das trotzdem cool, ist trotzdem ein Fan und mit dem kann ich mich trotzdem unterhalten. Und das ist einfach nur toll und sehr, sehr wertvoll, vor allem in unserer heutigen Welt, wo eben alles so voll Hass ist irgendwie. Das finde ich da ganz schön und ganz wichtig.
Ich lasse mich aber auch abschrecken von diesen Hatern von den neueren Filmen, die das immer wieder demonstrieren, ich mag die neuen Filme nicht und ich lasse es bei jeder Gelegenheit raushängen, egal ob es um was ganz anderes geht. Ich habe jetzt im Zuge dieser sogenannten Filoni-Rede, habe ich auch Twitter durchgeguckt und da ist mir ein Tweet aufgefallen und dieser Tweet lautete ungefähr so, nach Filonis Vorlesung, Zitat, über den Kern von Star Wars sieht man umso deutlicher, wie sinnlos und teils widersprüchlich zur Hauptbotschaft die neue Trilogie war. Also da nutzt einer dieses schöne Ding dieser Filoni-Rede, stempelt das ab als Vorlesung, so, das ist für mich schon so ins Negative ziehen. Und dann nutzt er das, um zu sagen, hier, die neuen Filme sind widersprüchlich zur Hauptbotschaft von Star Wars. Teilweise sinnlos, teilweise widersprüchlich. Nur. Könnt ihr das nachvollziehen?
Also ich gar nicht. Da kann ich nur widersprechen. Nee. Also zuerst, dass er sagt, dass er eine Rede verliest. Ich finde, man merkt, dass Dave Filoni sehr an, dass er das einfach so spontan sagt. Weil auch, wie du schon gesagt hast, wie er auch sehr emotional wird dann teilweise, man das in seiner Stimme hört. Und vor allem auch die Botschaft mit den Sequels ist für mich persönlich das Ganze nochmal sehr verstärkt sogar. Zum Beispiel eben, wie Daniel das schon gesagt hat, in Episode 8, aber auch insgesamt, der Widerstand ist eben klein und das ist eben aber wie eine kleine Familie, die einfach zusammenhält und das zusammenschafft. Und zum Beispiel Ben wird auch am Ende nicht durch die Macht gerettet, sondern durch seine Erinnerung an seinen Vater. Und er steht dann eben nochmal da und sagt, I love you, und das ist einfach nur toll. Und das finde ich persönlich, ist die Botschaft nochmal natürlich anders interpretiert, aber auf gar keinen Fall die Botschaft zerstört.
Sehe ich genauso. Also ich kann, da habe ich einen guten Punkt, wo ich anschließen kann, wenn du gerade meinst, Ben Solo. In der Originaltrilogie, wie Filoni das sagt, the son saves the father and the father saves the son. Und in der neuen Trilogie ist es einfach, Rey saves Ben und Ben saves Rey. Sie kämpfen da auf dem Todessternwrack und sind eigentlich sich splitterfeind, aber sie sieht irgendwie doch noch diesen guten Kern in ihm und schenkt ihm, wie sie es da sagt, ein Stück ihrer Force Energy und heilt seine Wunden. Und das ist letztendlich dann irgendwie so auch der Stein, der das ins Rollen bringt, dass er dann doch von der dunklen Seite ablässt. Und im Umkehrschluss spendet er ihr sein letztes bisschen Energie, was er noch hat, um sie vor dem schon sicheren Tod zu retten und stirbt dabei selbst. Also ich finde, das trägt die Message vom originalen Star Wars wirklich sehr gut weiter.
Ich kann das noch ergänzen, vielleicht mit den drei Begriffen, die Filoni benutzt an dieser Stelle. Was gehört zu Star Wars dazu? Er sagt, dazu gehört Familiendynamik, der selbstlose Akt und die Botschaft der Hoffnung. Diese drei Dinge müssen in Star Wars drin sein, aus seiner Sicht. Familiendynamik haben wir in allen drei Sequel-Filmen, Episode 7, 8 und 9. Das sind jeweils Ben Solo, beziehungsweise diese Geschichte um Rays Eltern. Das ist immer Familiendynamik. Mhm. Selbstlosen Akt haben wir in jedem dieser drei Filme. Ihr habt schon viele genannt. Mir fällt in Episode 7 noch ein, wie Finn Rey schützt gegen Kylo Ren. In 8, Rey will ja Kylo retten. Luke opfert sich für den Widerstand. Das ist ein selbstloser Akt. In Episode 9, Rey heilt die Schlange. Ben heilt Rey, so wie du schon gesagt hast. Und eine Botschaft der Hoffnung auch in jedem dieser drei Filme. In Episode 7 ist es der Widerstand, der es schafft, die Starkiller Base zu zerstören. Und am Ende gibt es ja auch noch die Hoffnung, dass Rey Luke auch finden kann. In 8 ist es die Hoffnung, dass Luke diese Selbstkrise überwindet und dann hilft, diesen Funken Hoffnung in der Galaxis zu wahren. Und in 9 ist es einfach diese Grundbotschaft der Rey Skywalker. Ich kann meine bösen Wurzeln überwinden, meine angebliche Bestimmung muss mich nicht dominieren. Ich kann meinen eigenen Weg gehen, wenn ich selbstlos bin, an mich glaube und auf die Hilfe meiner Freunde setze. Das ist die super Botschaft der Hoffnung in Episode 9. Ich verstehe es nicht, dass man so denkt. Ich will das den Leuten nicht nehmen. Das steht mir auch überhaupt nicht zu. Ich frage mich nur, wie können wir die wieder einfangen? Die Leute, die so distanziert sind von den Sequels. Gibt es eine Chance? Gibt es Hoffnung, dass wir die wiederholen? Ich meine, Josu, du hast gesagt, du hast auch Spaß, mit solchen Leuten zu reden. Wie machst du das?
Na, zum Beispiel, ich habe in der Schule einen, der ist großer Star Wars-Fan, der Originalfilm, also eins, naja, Original 1 bis 6, mag er alle. Aber zum Beispiel, ich rede mit dem gerne über Star Wars 8, weil, also erstmal, wir können immer noch auf jeden Fall über die brillante Filmtechnik reden, weil das kann niemand bestreiten, dass das einfach brillant ist. Aber ich finde es auch sehr interessant, einfach über den Film zu diskutieren, weil auch wenn er ihn nicht mag und sogar richtig hasst und teilweise leider auch ein bisschen ausfällig wird, wo ich dann auch immer gleich sage, naja, das ist doch jetzt nicht nötig, zum Beispiel die Schauspieler zu beleidigen, die haben damit nichts zu tun. Aber an sich über die Botschaft zu diskutieren und darüber zu reden, was Star Wars für verschiedene Menschen bedeutet, da spielt, finde ich, das erstmal keine Rolle, ob man den Film mag oder nicht. Auch wenn ich es schade finde, dass man ihn nicht mag. Aber es ist eben wichtig, finde ich, immer mal miteinander zu reden und eben zu sagen, wenn einem was stört. So kann man, denke ich, dann immer noch gut diskutieren.
Ich versuche dann den Leuten zu sagen, hier, du magst doch das und das an Star Wars. Du magst doch jetzt mal X-Wings oder so, ja? In Episode 8 sind doch auch X-Wings. Oder du magst Star Wars, weil es eine starke Frauenführerfigur gibt, so. Die ist drin in 8. Kannst du dir rausziehen. In 9 genauso. Warum kannst du den Film nicht dafür mögen? Da beiße ich irgendwie zu oft auf Granit. Und ja. Es macht mir, im Moment bin ich in so einer Phase, wo es mir keinen Spaß macht, wo ich es nicht mehr möchte, wo ich müde bin, das zu diskutieren.
Aber dann gibt es ja zum Glück immer noch die, die es mögen, mit denen man darüber schwärmen kann. Das ist dann immer ganz toll.
Ja. Aber sind wir da nicht in dieser Blase, ne? In dieser Wohlfühlblase drin? So, hey, für uns ist Star Wars toll, wir ziehen da für uns das Tolle raus und sind wir da noch offen genug für die Kritiker? Und das will ich mir halt irgendwie bewahren. Und deswegen entfolge ich diesen Leuten nicht, die sowas twittern. Ich guck mir das immer wieder an und füge mir immer wieder diesen Schmerz zu. Ja? Oh, jetzt lese ich schon wieder diesen Rant über Episode 7, 8 und 9 und so. Und was mich echt an mir selbst ärgert, ist, ich mache es teilweise selbst. Ich habe in diesem Podcast, besonders in dieser Folge über die Thrawn-Trilogie, eher schlecht über die neue Thrawn-Trilogie geredet. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe es nicht nur an dieser Stelle gemacht, ich habe es später nochmal und bei anderen Gelegenheiten immer mal wieder so raushängen lassen, ich mag ja die neue Thrawn-Trilogie nicht. Dann hat mir mal eine Hörerin, die ich sehr schätze, gemailt, kannst du damit mal aufhören? Es gibt Leute, die das mögen. Und du, Josua, du bist ja auch jemand, der die neue Thrawn-Trilogie mag, nicht wahr?
Eingeschränkt. Aber ich sage, ich sehe sie auf jeden Fall positiver als du.
Was macht das mit dir, wenn ich sage, die ist doof? Der Thrawn hat keine würdigen Gegner und er tut nichts Relevantes für das Universum und deswegen ist für mich diese ganze Trilogie sinnlos. Wenn ich das immer und immer wieder sage, nervt dich das nicht?
Ich sage ganz ehrlich, ich fand in deinem Podcast, hattest du es wirklich ein bisschen übertrieben, weil du halt dann kaum noch auf die positiven Sachen sprechen kamst, aber das ist es ja gerade. Du hast dann schon nochmal was Positives gesagt, wie zum Beispiel, es ist eben auch cool, dass Thrawn wirklich mal im Mittelpunkt steht. Und das finde ich dann halt immer schön, wenn man dann wenigstens immer noch so ein bisschen was Positives sehen kann. Wie eben, wenn man sagt, naja, ich finde Episode 8 eben doof, aber es gibt eben X-Wings. Das finde ich dann wieder cool. Und das ist halt mir dann wichtig. Und das macht das dann auch wieder menschlich irgendwie.
Ja, dann muss ich mich hier jetzt outen, Kevin. Du hast mich dann definitiv etwas negativ beeinflusst. Also ich für meinen Teil bin ein Riesenfan der alten Thrawn-Trilogie. Hab die neue einfach aus irgendwelchen Gründen noch nie angefasst gehabt und nach deinem Podcast war es dann auch so, dass ich für meinen Teil gesagt habe, okay, Kevins Meinung deckt sich in vielen Fällen mit meiner, vielleicht ist die neue Thrawn-Trilogie dann einfach nichts für mich, aber ich habe jetzt dann beschlossen in dem Moment, ich notiere es mir direkt mal, die Thrawn-Trilogie kommt auf meine Liste und wird das nächste Star Wars Buch, was ich anfange, einfach um einen Schritt als Vorbild das zu machen.
Aber als Thrawn-Fan kann ich es echt nur empfehlen, also... Als Fan finde ich sowas immer trotzdem noch schön.
Und ich versuche mich zurückzuhalten. Einmal sagen, dass einem was nicht gefällt und aus dem und den Gründen, das ist ja okay, aber man muss ja die Leute da nicht ewig damit nerven. So. Und ich gelobe Besserung.
Ich denke, solange man eine normale Gesprächskultur hat, ist es ja auch voll okay. Ich meine, nicht jeder kann jeden Film, jede Serie, jedes Buch mögen. Und solange man sich an den Tisch sitzen kann und einfach normal diskutieren, ohne ausfällig zu werden oder ohne die Meinung des anderen halt nicht zu respektieren, das ist dann da, wo der Punkt für mich dann ist, wo du halt schon angefangen hast vorhin mit Twitter und so, wenn die Leute einfach direkt beleidigend werden, ohne einfach eine richtige Begründung, sondern wie du schon gesagt hast, die Sequel-Trilogie gefällt mir nicht, weil Kathleen Kennedy ist da die Produzentin. So gibt es ja viele Meinungen da draußen. Und ich glaube, viele lassen sich da vielleicht einfach vorab auch negativ beeinflussen, da man, keine Ahnung, zum Beispiel eine Filmkritik liest, ein, zwei Tage bevor der Film rauskommt oder ähnliches. Und ich denke, die vielen negativen Stimmen im Internet ist auch irgendwie wie so eine Art Schneeballsystem, was dann einfach Leute schnappen das auf, verbreiten das weiter und viele blabbern da einfach auch nach. Da kann ich jedem einfach immer nur den Tipp geben, lest keine Kritiken.
Auf jeden Fall.
Guckt euch einfach den Film an, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr ihn dann nicht gut findet, ist es ja vollkommen okay, aber einfach ein bisschen unvoreingenommen an die Sache ranzugehen.
Gucken wir nochmal auf Filonis Erklärung. Ne? Duel of the Fates ist sozusagen der Anfang des Bogens, der geht bis Episode 6 für diese Geschichte. Vater und Sohn retten sich gegenseitig. Der Vater ist in der Lage, hinterher für seinen Sohn der Vater zu werden, den er nie hatte. Und das ist so das ultimative Signal der Hoffnung und der Kern von Star Wars, der es schafft, Hoffnung in uns zu wecken und der es schafft, dass wir uns gut fühlen, wenn wir diesen Actionfilm gucken, weil es ein Actionfilm mit Seele ist. Diese Erklärung, inwiefern wird die für euch Star Wars verändern?
Die ganze Geschichte mit Episode 1, das hatten wir ja schon erläutert, dass das uns alle ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ich denke schon, dass ich das dadurch ein bisschen anders in Zukunft sehen werde, wenn ich jetzt Episode 1 schaue und das Duell sehe. Und ich glaube schon, dass das dann noch ein bisschen was verändern könnte. Und dass man dann vielleicht auch eben neue Zusammenhänge sieht, wie zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, mit dem Duel of the Fates. Das hatte ich vorher einfach nur gedacht, ja, das haben die da halt reingemacht, weil es halt cool klingt. Aber so passt das dann auch wirklich und ergibt auch viel mehr Sinn. Und ich hoffe mal, dass das in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, irgendwie zum Beispiel durch Bücher oder so.
Daniel, was mit dir? Verändert es das deinen Blick auf Star Wars?
Also es verändert in dem Fall zumindest meine Sicht auf die Prequels. Man muss dazu sagen, als Kind habe ich die Prequels wirklich richtig geliebt. Es war mein absolutes Lieblings-Star Wars, weil ich da genauso in dem Alter war, wo man, glaube ich, für die ganze Action und die Raumschlachten und so angesprochen wird. Aber als ich dann älter wurde, hatte ich immer so das Gefühl, die Prequels haben nicht so viel Seele, nenne ich es jetzt mal, wie die Originaltrilogie. Und das hat sich dann natürlich mit der Zeit auch wieder gewandelt und ich mag die Prequels auch, keine Frage. Aber irgendwie hat mir dieses, gerade in Bezug zu Duel of the Fates und die Verbindung von Episode 1 bis 6, doch nochmal einen anderen Blickwinkel gezeigt, den ich vielleicht selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte. Clone Wars hat mir das auch schon wieder zurückgegeben. Also ich finde, Clone Wars hat die Prequels sowieso unglaublich aufgewertet für mich, da ich da viel mehr Verständnis für den Fall von Anakin und für die ganze Story an sich hatte. Und ich denke, das Interview hat da echt nochmal seinen Teil dazu beigetragen, dass sich das nochmal verstärkt, dass sich die Prequels für mich auch richtig am Platz, sag ich mal, anfühlen. Und definitiv haben sie das aufgewertet.
Ja, ich merke, dass es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich meine Review gemacht habe über Episode 1, über Episode 2 und so. Und ich glaube, wenn ich das in ein paar Jahren nochmal mache, fällt die ganz anders aus. Und diese Rede von Filoni hat einen Teil dazu beigetragen, dass ich das denke tatsächlich.
Ich denke einfach, dass George Lucas schon immer tolle Ideen hatte, aber das größte Problem der Prequels halt einfach war, er hätte vielleicht einen Gegenpol gebraucht, vielleicht einen erfahreneren Autor, einfach jemand, der dafür sorgt, dass die Gedanken, die George Lucas hatte, auch aufs Papier oder beziehungsweise auf den Film dann letztendlich kommen. Und ich habe das Gefühl, Dave Filoni erfüllt quasi nachträglich so diese Rolle mit Clone Wars und mit allem, dass er quasi diese ganzen Themen, die in den Prequels nur so am Rande angerissen wurden, vielleicht reicht da halt einfach auch eine Trilogie nicht aus, aber es wird jetzt mit mehr Leben ausgefüllt und macht das Ganze irgendwie einfach verständlicher.
Es wird immer reicher und mit jedem neuen Geschenk, was wir kriegen an neuen Star Wars-Inhalten, lohnt es sich, alte Sachen nochmal zu gucken und sie werden dann auch in sich nochmal wertvoller mit diesem neu angereicherten, was wir bekommen haben. Dafür bin ich dankbar und ich bin auch dankbar für diesen Beitrag von Filoni, weil ich immer mehr dazu neige, Star Wars in Themen zu denken. Also welche Botschaft gibt es für uns und für unser Leben in Bezug auf die dunklen Seiten in uns, in Bezug auf Familie, Freundschaft, Beruf? Was bedeutet das, dass Han Solo doch nicht einfach von Yavin 4 wegfliegt, sondern zurückkommt und den Rebellen hilft? Ich sehe sehr oft dieses, es ist wichtig, das eigene Selbst für andere zurückzustecken, bestimmte Dinge loslassen zu können, nicht einfach denken, ich kann ja sowieso nichts ändern, sondern ich muss auch mal vorangehen. Und das sind alles Dinge, die erfüllen wir im Alltag nicht immer, weil wir eben Menschen sind, weil wir Schwächen haben. Aber dann ist es wichtig, was ihr zu Episode 8 angesprochen habt, dieses Yoda-Teaching, wir müssen unser Versagen erkennen und beim nächsten Mal besser machen. The greatest teacher failure is. Das ist alles drin in Star Wars und noch viel mehr. Und mich hat es jetzt auf dieser ganz persönlichen Ebene erfreut, dass Filoni als einer der führenden Macher von Star Wars über sowas redet und solche Gedanken als absolut wesentlich für seine Arbeit bezeichnet. Der Kern von Star Wars, das Herz von Star Wars, die Geschichte von Liebe zwischen Vater und Sohn, dass dieses Band stärker ist als all die Macht in der Galaxis. Und George Lucas schließt dabei auch ein, diejenigen, die von sich sagen, hör mal, mein Vater und ich, wir haben nicht so ein geiles Verhältnis. Mein Vater behandelt mich schlecht, mein Vater ist ein Idiot oder vielleicht sogar, ich habe gar keinen Vater. Diese Menschen, wenn die Star Wars sehen, sehen sie Anakin, sie sehen Darth Vader, dem auch ein Vater gefehlt hat. Und Anakin ist ja im richtigen Moment zur Stelle, wie Filoni das sagt, für Luke dann der Vater zu sein, den er selbst nicht hatte. Und das Schöne ist, dass diese Leute, die sagen, hey, ich habe kein gutes Verhältnis zu meinem Vater oder ich habe gar keinen Vater, die kommen dann vielleicht mal in die Lage, dass sie sagen können, okay, ich hatte das nicht, aber ich kann in dem Moment für jemanden sowas sein. Da muss ich jetzt persönlich werden, da denke ich an meinen Vater. Mein Vater hatte einen schlimmen Vater. Und mein Vater hat sich irgendwann vorgenommen, ich will es besser machen, als mein Vater für mich war, ich will für meine Söhne ein guter Vater sein. Und da ist mein Vater so ein bisschen Anakin für mich dann, ne? Weil er über das hinaus wächst, was ihm selber vorgelebt wurde. Und das finde ich super schön. Und das ist in Star Wars drin. Und jetzt, wo ich das gehört habe von Filoni, schlägt mein Herz noch mehr dafür. Toll. Joshua, von dir noch ein abschließendes Wort.
Ich kann nur sagen, dass ich mich jetzt vor allem nach dieser Rede von Filoni sehr freue auf zukünftige Serien, Filme, was auch immer, in denen Filoni mitarbeitet. Weil er hat für mich einfach nur bewiesen, dass er eben weiß, was Star Wars bedeutet und dass er eben auch einfach ein Fan ist. Und das finde ich einfach nur schön, dass so jemand eben Star Wars macht. Und deswegen freue ich mich da jetzt nur umso mehr.
Ja, absolut. Ich fühle mich auch in guten Händen, was Star Wars angeht.
Schön zu wissen, dass jemand quasi im Hintergrund die Fäden in der Hand hat, der nicht nur auf Geld, auf Franchises vergrößern und ähnliche Sachen guckt, sondern da auch wirklich mit dem ganzen Herzen irgendwie dabei ist. Und da kann man dann der Zukunft auch wirklich schön entgegenblicken.
Ja, es ist auch wichtig, dass ein Unternehmen Geld macht. Sonst könnte es uns ja diese vielen tollen Filme und Serien nicht liefern. Das darf man nicht vergessen. Ich möchte aber auch nicht, dass was viele fordern, Filoni soll jetzt der Superchef von allem Star Wars werden, was es gibt. Weil dann kann er nicht mehr kreativ sein, wenn er sich mit diesem ganzen Finanz- und Management-Kram beschäftigt und so. Und ich fürchte, Leute, die sowas fordern, wissen es nicht, was es bedeutet, Chef von so einem Riesenkonzern zu sein oder von so einer Marke. Das können, glaube ich, die wenigsten von uns wirklich einschätzen. Von daher wäre ich mit sowas vorsichtig. Der Mann soll hoffentlich noch lange machen dürfen, was er gerne machen möchte. Und das tut uns allen gut, wenn er das kann. Meine Herren Senatoren, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu reden. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr euch das angehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen auf den Stand bringen, worüber wird da eigentlich geredet mit dieser Filoni-Rede. Und vielleicht habt ihr ja eigene Gedanken dazu, dann lasst uns teilhaben. Ihr erreicht uns auf der Webseite bucketheads.de, könnt ihr unter der Folge kommentieren. Ihr könnt unter dem YouTube-Video, das ich dazu hochgeladen habe, kommentieren. Oder ihr könnt auf Twitter oder Facebook in Kontakt treten mit mir, dem Bucketheads Podcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort gehört Dave Filoni.
That's what I always go back to with Star Wars, is this selfless act and this family dynamic, which is so important to the foundation of Star Wars. That's in us. And what I like about it is it is really saying there is a lot of hope out there, that we fundamentally want to be good people, that we can all be driven to do terrible things, but that we can persevere through selfless actions.